bereite ich mich optimal auf die Steuerberaterprüfung vor? Genau darum geht es in diesem Podcast und in der heutigen Folge habe ich nochmal eine fachliche Folge mitgebracht. Es geht um das Thema Personengesellschaften. Personengesellschaften ist ein Teilbereich, in dem ich persönlich bislang noch nicht bei den Steuerberatern unterrichte, aber bei den Bilanzbuchhaltern oder auch bei den Fachwirten durchaus schon aktiv bin. Und ich habe natürlich aus meiner eigenen Prüfungsvorbereitungszeit da einiges auch an Hintergrund sammeln dürfen. Und ich merke immer im Gespräch mit Prüfungsteilnehmern, dass gerade das Thema Personengesellschaften doch ein sehr schweres Thema zu sein scheint. Also gefühlt werden Kapitalgesellschaften als leichter empfunden als die Personengesellschaft, weil es natürlich bei der Personengesellschaft unfassbar viele komplizierte Themen gibt. Sonderbetriebsvermögen, Ergänzungsbilanzen, Gesellschafterwechsel und alles, was somit zusammenhängt. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein wichtiger Themenbereich für den Tag 2 oder auch für den Tag 3, also für Ertragssteuern und Bilanzsteuerrecht. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge einen Merksatz mit auf den Weg geben, der mir persönlich einfach in meiner eigenen Prüfungsvorbereitung sehr dabei geholfen hat, die Dinge rund um Personengesellschaften zu verstehen. Also wir werden heute nicht zu tief in irgendwelche Details abtauchen, dafür ist das hier das falsche Format, aber ich will euch so ein bisschen ein grundlegendes Verständnis mit auf den Weg geben, warum es zum Beispiel Sonderbilanzen gibt, warum es Ergänzungsbilanzen gibt und wie ihr für euch selbst, wenn ihr eine Klausur schreibt, eine Übung macht oder wie auch immer, verproben könnt, ist das, was ich gerade schreibe, ist die Richtung, in die ich gerade laufe, korrekt oder kann das überhaupt korrekt sein oder stimmt hier vielleicht irgendwas nicht? Und zum Einstieg in diesen Merksatz möchte ich dich einladen, kurz über einen Fall nachzudenken oder über eine Frage nachzudenken, nämlich der Frage, welche Einkünfte erzielt ein gewerblicher Einzelunternehmer? Einkünfte nach 15 Absatz 1 Nummer 1. So weit, so gut. Ich kann schon mal kurz vorweg einhaken, das, was jetzt kommt, gilt gleichermaßen auch für Land- und Forstwirtschaft, für freiberuflich oder selbstständige Arbeit, genauso aber auch für Vermietung und Verpachtung. Also ich mache es jetzt am Beispiel Gewerbebetrieb, aber es gilt eben auch für andere Formen der Personengesellschaften. Aber der gewerbliche Einzelunternehmer, der erzielt logischerweise Einkünfte nach 15 Absatz 1 Nummer 1 ESTG. Jetzt stellen wir uns eine Personengesellschaft, beziehungsweise besser gesagt einen Personengesellschafter vor. Welche Einkünfte erzielt der Personengesellschafter? Er erzielt Einkünfte aus 15 Absatz 1 Nummer 2 ESTG, unterstellt, wir hätten eine gewerbliche Mitunternehmerschaft. Also die Idee, sogenanntes Transparenzprinzip, ist, die Einkünfte der Gesellschaft werden nicht bei der Gesellschaft, sondern ertragssteuerlich, einkommensteuerlich bei den Gesellschaftern versteuert. Transparenzprinzip, deswegen sagt 15 Absatz 1 Nummer 2, der Gewinnanteil dieses Mitunternehmers gilt als seine eigene Einkünfte. Die Personengesellschaft scheint durch, sie ist transparent. So weit, so gut. Aber die erste Erkenntnis, die wir bis hierhin fassen können, ist doch, dass der gewerbliche Einzelunternehmer die gleichen Einkünfte erzielt wie ein gewerblicher Mitunternehmer. Nämlich beide erzielen Einkünfte nach 15 Absatz 1. Bei dem einen ist es die Nummer 1, bei dem anderen ist es die Nummer 2. Aber beide erzielen erstmal gewerbliche Einkünfte. Rein von der Logik her kann es sein, dass also wenn beide die gleichen Einkünfte erzielen, kann es dann sein, dass es Unterschiede zwischen den beiden gibt, im Sinne von, dass jemand gegenüber dem anderen auf einmal eine andere Höhe von Einkünften hat? Nein, kann nicht sein. Weil wenn sie die gleichen Einkünfte erzielen, dann muss im Ergebnis auch die gleiche Höhe an Einkünften bestehen. Sie müssen im Ergebnis gleich behandelt werden, weil ansonsten könnte das Risiko einer Ungleichbehandlung drohen. Und ansonsten könnte es ja passieren, dass der Personengesellschafter oder der Einzelunternehmer, je nachdem, wer besser gestellt wäre, dass man bewusst auf einmal Fälle in diese Richtung gestalten würde. Macht ja keinen Sinn. Also wenn man sagt, beide haben die gleichen Einkünfte, muss am Ende bei der Höhe auch genau das Gleiche rauskommen. Und das ist im Prinzip der Merksatz, den du dir an der Stelle unbedingt merken solltest von der Logik her. Wenn Einzelunternehmer und Personengesellschafter am Ende des Tages die gleichen Einkünfte erzielen, muss auch immer das Gleiche rauskommen. Damit kannst du verproben, ob du auf der richtigen Spur bist oder nicht. Machen wir dazu mal ein paar Beispiele. Wir nehmen uns den gewerblichen Einzelunternehmer und der gewerbliche Einzelunternehmer zahlt sich selbst jetzt jeden Monat ein Gehalt aus. Wie würde man das in seinem gewerblichen Einzelunternehmen buchen? Man würde buchen Entnahme an Bank. Warum? Weil der Einzelunternehmer nicht mit sich selbst einen Vertrag schließen könnte. Also er kann sich kein Gehalt auszahlen. Deswegen habe ich es auch in Anführungszeichen gerade in die Kamera gezeigt. Er kann sich kein Gehalt auszahlen, weil er eben keinen Vertrag mit sich selbst abschließen kann. Er kann keine Verpflichtung, keinen Aufwand haben, sondern wenn er sich eben gedanklich für sich ein Gehalt auszahlt, ja, dann entnimmt er eben Vermögen aus dem Betrieb in das Privatvermögen, auf sein privates Konto, um dort dann damit zu machen, was er möchte. Und das ist eben eine Entnahme, fertig. Das heißt, das hat überhaupt keine Einkünfteauswirkung, gar keine Gewinnauswirkung, dass er diese Entnahme da an der Stelle bucht. Wenn wir jetzt einen Personengesellschafter haben, sieht die Lage etwas anders aus. Warum? Weil ein Gesellschafter mit seiner Gesellschaft natürlich einen Arbeitsvertrag schließen kann. Das sind ja unterschiedliche Personen, unterschiedliche Rechtsträger. Also ein Kommanditist beispielsweise könnte mit seiner KG einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag schließen. Konsequenz: die KG bucht, wenn sie das Gehalt auszahlt, in der Gesamthandsbilanz auf jeden Fall als Aufwand, weil aus ihrer Sicht ist es ja ein Personalaufwand. Sie wendet Geld auf, bekommt dafür keinen Vermögensgegenstand, sondern bestimmte Arbeitsleistungen. Deswegen ist es eben per se erstmal ein Aufwand. Und üblicherweise würde man ja jetzt eigentlich, wenn man den 15 ESTG nicht kennen würde, sagen, jetzt hat der Gesellschafter Einkünfte nach 19 ESTG. Aber dann hätten wir jetzt in der Summe eine andere Gewinnauswirkung als beim Einzelunternehmer, weil der Gewinnanteil in der KG von diesem Kommanditisten wäre geringer, weil sich der Aufwand ausgewirkt hat. Und die 19er Einkünfte wären ja auch anders zu behandeln als beim Einzelunternehmer die 15er Einkünfte, Stichwort Gewerbesteuer und so weiter. Und deswegen geht jetzt der 15 Absatz 1 Nummer 2 ESTG hin und sagt, eine solche Vergütung, die für den Dienst im Sinne der Gesellschaft gezahlt wird, ist als Gewinnanteil dieses Mitunternehmers einzubeziehen. Das heißt, aus den 19er Einkünften, die wir eigentlich hätten, werden jetzt 15er Einkünfte, die werden jetzt umqualifiziert. Das heißt, die KG beispielsweise bucht als Aufwand in der Gesamthand, aber der Gesellschafter muss eben dieses Anstellungsgeld, dieses Arbeitsentgelt, dann eben nach 15 Absatz 1 Nummer 2 als Sondervergütung versteuern. Und wenn wir uns die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung vorstellen, hätten wir beim Gewinn aus Gesamthandsbilanz diesen Aufwand mit drin, hätten dafür einen Gewinn aus Sondervergütung, aus Sonderbilanzen in Höhe dieser Einnahmen. Und per se würde sich das Ganze genau bis auf Null ausgleichen. Und damit hätten wir die gleiche Gewinnauswirkung, die wir auch beim Einzelunternehmer gehabt hätten, der von vornherein als Entnahme gebucht hat. Und damit sehen wir, ja, es gibt juristisch den großen Unterschied, dass die Personengesellschaft einen Vertrag mit dem Gesellschafter schließen kann. Das ist beim Einzelunternehmer nicht denkbar. Er kann mit sich selbst keinen Vertrag schließen. Aber steuerrechtlich, über die Umqualifizierung von 15 Absatz 1 Nummer 2, wird das Ganze am Ende des Tages trotzdem wieder neutralisiert. Und wir haben genau die gleiche Gewinnauswirkung oder Einkünfteauswirkung wie bei dem Einzelunternehmer eben auch. Das Thema können wir genauso weiterspinnen im Bereich Grundstücke. Ja, der Einzelunternehmer verwendet ein Grundstück für seinen Betrieb. Konsequenz: das Grundstück wird in der Regel zu Betriebsvermögen. Und er kann mit sich selbst auch wieder keinen Mietvertrag abschließen. Das heißt, das Grundstück wird Betriebsvermögen. Erträge aus diesem Grundstück gibt es in der Regel nicht, jedenfalls nicht, wenn er es eigenbetrieblich nutzt. Das unterstellen wir jetzt mal. Grundstücksaufwendungen kann er natürlich ganz normal als Betriebsausgaben abziehen, weil das Grundstück ja eben auch zu Betriebsvermögen wird, weil es eben unternehmerisch oder betrieblich notwendig wird, in der Regel. Beim Personengesellschafter ist auch das wieder was anderes. Der Personengesellschafter besitzt ein Grundstück, das er an seine Personengesellschaft überlässt. Er kann natürlich mit der Personengesellschaft einen Mietvertrag abschließen. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, die Personengesellschaft bucht jetzt den Mietaufwand und der Gesellschafter hätte jetzt normalerweise Einkünfte nach 21 ESTG. Weil jetzt aber der § 15 Absatz 1 Nummer 2 auch hier sagt, Vergütungen, die der Mitunternehmer für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bekommt, gelten auch als Einkünfte nach 15 Absatz 1 Nummer 2. Weil der das eben vornimmt, werden diese 21er Einkünfte jetzt zu gewerblichen Einkünften gemacht. Er muss sie gewerblich versteuern. Und wenn der Gesellschafter mit einem Grundstück gewerbliche Einkünfte, nämlich nach 15 1 Nummer 2, erzielt, dann muss zwangsläufig, rein aus der Logik her, das Grundstück ja auch Betriebsvermögen sein. Ich kann mit Privatvermögen keine gewerblichen Einkünfte in der Regel erzielen, sondern wenn ich gewerbliche Einkünfte erziele, ist das die Implikation dafür, dass aus diesem Vermögen dann auch Betriebsvermögen automatisch wird. Und weil das eben Betriebsvermögen ist, das ihm zivilrechtlich wirtschaftlich zuzurechnen ist, nicht der KG, das aber trotzdem in der Gewinnfeststellung dieser KG aufzunehmen ist, spricht man von Sonderbetriebsvermögen. Also der Gesellschafter muss eine Bilanz aufmachen, eine Sonderbilanz, muss dort das Grundstück einlegen. Die Mieteinnahmen, die die KG als Aufwand bucht, werden bei ihm als Ertrag gebucht. Wenn wir uns das in der G&E vorstellen, neutralisiert sich das Ganze wieder auf Null, also gleiche Auswirkungen wie beim Einzelunternehmer. Und die Aufwendungen im Zusammenhang des Grundstücks, die wären Sonderbetriebsausgaben. Die kann er also über die Sonderbilanz oder über die Sonder-G&V dann auch abziehen. Und damit hat er wieder exakt die gleiche Gewinnauswirkung wie beim Einzelunternehmer. Also nicht nur Sondervergütungen, sondern auch Sonderbetriebsvermögen, exakt die gleiche Logik. Und der dritte Fall, das dritte Beispiel, was ich dir zeigen will, ist noch kurz das Thema Gesellschafterwechsel. Wenn wir einen Einzelunternehmer hätten oder wir hätten eine Person, die muss noch nicht mal unbedingt von Tag 1 an Einzelunternehmer sein, aber wir hätten jetzt eine einzelne Person und die schafft jetzt einen Betrieb von einem bisherigen Einzelunternehmer an. Also ein Einzelunternehmer geht in Rente, veräußert seinen Betrieb an einen Erwerber. Dann würden wir natürlich aus Sicht des Veräußerers sagen, ja, der hat jetzt ein 16er ESCG, würden das durchprüfen. Und der Erwerber, der das Ganze anschafft, der hat eben eine Anschaffung. Und bei der Anschaffung gilt, er muss bilanzieren mit den Anschaffungskosten. Also wenn wir sagen, sein Betrieb kostet oder er zahlt 600.000 Euro, dann wäre die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, wofür zahlt der Erwerber 600.000 Euro? Für welche Wirtschaftsgüter? Sind da vielleicht irgendwelche stillen Reserven vergütet worden? Gibt es vielleicht noch einen Firmenwert, den wir bei der Anschaffung bilanzieren müssen und so weiter? Also die Fragen müssen wir uns stellen. Wir müssen dann für den Erwerber eine Eröffnungsbilanz machen. In der Summe müssen dann da 600.000 Euro Kapital stehen, aufgeteilt auf verschiedene Wirtschaftsgüter, und dann müssen wir eben die Bilanzen fortentwickeln, müssen uns die Wirtschaftsgüter eben anschauen, wie hoch sind die einzelnen Anschaffungskosten, wie hoch ist die Nutzungsdauer im Zeitpunkt der Anschaffung, also die geschätzte Restnutzungsdauer, müssen das alles abschreiben. Alles in dieser einen Bilanz von dem Einzelunternehmer, der dieses Unternehmen jetzt eben erworben hat. Soweit, so gut. Das heißt, von der Logik her muss auch das wieder exakt das Gleiche sein bei der Personengesellschaft. Und das ist auch so. Wenn nämlich bei einem Personengesellschafter, also nehmen wir mal eine Personengesellschaft an, ein Gesellschafter steigt aus, ein anderer Gesellschafter erwirbt diesen Anteil. Also Gesellschafter A steigt aus, Gesellschafter B kauft jetzt diesen Anteil, tritt an diese Stelle. Dann ist die Logik exakt die gleiche. Wir würden bei dem Gesellschafter A, bei dem Veräußerer, ein 16 prüfen und so weiter und so fort. Und wir würden bei dem Erwerber, bei dem B prüfen, wie hoch sind seine Anschaffungskosten. Sagen wir auch hier 600.000, so wie eben in meinem Beispiel mit dem Einzelunternehmen. Jetzt ist bei einer Personengesellschaft nur das große Problem, dass es ja eine Gesamthandsbilanz gibt, und in dieser Gesamthandsbilanz sind ja noch andere Gesellschafter. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen und können für den Gesellschafter B, der jetzt neu einsteigt, seine 600.000 Euro Anschaffungskosten in diese Gesamthandsbilanz reinschreiben, weil dann würde das Verhältnis der Gesellschafter untereinander nicht stimmen. Und wenn wir beispielsweise sagen würden, von den 600.000 Euro entfallen jetzt irgendwie 100.000 Euro auf den Firmenwert und wir würden jetzt einen Firmenwert in der Gesamthandsbilanz bilanzieren, würde das auch wieder nicht passen, weil die anderen Gesellschafter, die drin geblieben sind, die haben ja keinen Firmenwert entgeltlich erworben. Die dürften also eigentlich gar keinen Firmenwert bilanzieren, § 5 Absatz 2 ESTG. Aus deren Sicht ist das ein selbst geschaffener immaterieller Firmenwert. Aber aus Sicht des neu eintretenden Gesellschafters ist er entgeltlich erworben. Deswegen darf er ihn aktivieren. Die anderen dürfen das aber nicht. Und deswegen können wir es nicht über die Gesamthandsbilanz abbilden, weil eben nur aus Sicht von dem B diese Wirtschaftsgüter andere Werte haben als aus Sicht der übrigen Gesellschafter. Und deswegen brauchen wir an der Stelle die Ergänzungsbilanz. Da kommt also dieses Thema Ergänzungsbilanz ins Spiel. Und die Ergänzungsbilanz ist eine Korrekturbilanz, ein Korrekturposten zur Gesamthandsbilanz. Die brauchen wir also immer nur dann, wenn Vermögensgegenstände des Gesamthandsvermögens aus Sicht eines Gesellschafters einen anderen Wert haben als aus Sicht der übrigen Gesellschafter. Also machen wir es konkret. Der B kauft einen Anteil für 600.000 Euro. Der Buchwert des Kapitalkontos von dem ausscheidenden A beträgt 500.000 Euro. Sprich, der B zahlt 100.000 Euro mehr. Wir würden jetzt hingehen, würden buchen in der Gesamthandsbilanz Kapital A an Kapital B Das heißt, wir würden also den B jetzt einbuchen, den A ausbuchen und zwar mit 500.000. Der B bekommt also über die Gesamthandelsbilanz 500.000 Euro gutgeschrieben. Problem, er hat 600.000 Euro Anschaffungskosten. Also muss er auch imstande sein, die 100.000 Euro, die er mehr bezahlt hat, steuerlich wirksam zu machen. Und deswegen müssen wir jetzt eine positive Ergänzungsbilanz bilden, in der wir diese 100.000 Euro zusätzliche Anschaffungskosten erfassen. Auf der Aktivseite müssen wir aufteilen, auf welche Wirtschaftsgüter die 100.000 Euro entfallen. Das könnte jetzt in voller Höhe ein Firmenwert sein. Das könnte aber auch sein, dass ein Teil davon Firmenwert ist. Ein anderer Teil sind stille Reserven von irgendwelchen Grundstücken. Das muss in so einer Klausur natürlich auch im Sachverhalt irgendwie erkennbar sein. Also wir müssten die 100.000 auf die einzelnen Wirtschaftsgüter erfassen, aufschreiben. Und auf der Passivseite im Kapital würde dann ein Mehrkapital von dem B von 100.000 Euro stehen. Und so hätte er, wenn wir uns das vorstellen, in der Gesamthandelsbilanz die 500.000 Euro, in der Ergänzungsbilanz die 100.000 Euro, in der Summe also 600.000 Euro Kapital, die ihm gutgeschrieben werden und die er steuermindernd absetzen kann. Und genau das wäre bei einem Einzelunternehmer ja auch der Fall. Das heißt, am Ende des Tages kann man sich mit diesem Merksatz, das, was bei einem Einzelunternehmer wäre, muss auch beim Personengesellschafter rauskommen und umgekehrt. Also keiner von beiden darf besser als der andere gestellt werden, weil sie eben die gleichen Einkünfte erzielen, an sich alles herleiten, was mit Personengesellschaften zu tun hat. Es gibt natürlich zu diesem Thema noch unfassbar viele Details. Also gerade das, was ich eben geschildert habe, auf einmal wird das Grundstück zu Sonderbetriebsvermögen. Muss man sich die Frage stellen, mit welchem Wert wird denn jetzt dieses Grundstück beispielsweise eingelegt? Wie wird das Ganze dann folgewirkend auch entwickelt? Oder auch beim Thema Ergänzungsbilanzen, was ich gerade hatte, wie würden wir diese 100.000 Euro, die jetzt in der Ergänzungsbilanz stehen, wie würden wir die eigentlich abschreiben? Da gibt es große Besonderheiten bei der Frage, was ist die AFA-Bemessungsgrundlage? Was ist die Nutzungsdauer? Da gibt es ein BMF-Schreiben zu, ich meine aus 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gab ein BFH-Urteil 2014, 2015, so die Kante, und daraufhin ein BMF-Schreiben, wo das drinsteht, wie zum Beispiel AFA bei Ergänzungsbilanzen fortzuentwickeln ist. Es gab vor kurzer Zeit ein BFH-Urteil, dass er ging zu vermögensverwaltenden Personengesellschaften, also Personengesellschaften, bei denen die Gesellschafter eben Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Und da hat der BFH gesagt, diese Logik, also das, was der einzelne Vermieter machen würde, das muss auch für einen Vermieter gelten, der über eine Personengesellschaft vermietet. Der darf nicht besser oder schlechter gestellt werden. Diese Logik gilt auch im Bereich 21 ESTG. Das ist eben auch das Schöne, ja, wenn man das einmal verstanden hat, dieses System Mitunternehmerschaften oder auch vermögensverwaltende Personengesellschaften, Entnahme, Einlageprobleme an verschiedene Stellen, Fortentwicklung von Ergänzungsbilanzen im Sinne der AFA. Wenn man das einmal verstanden hat, kann man damit aber auch schon wirklich alles in dem Bereich aus meiner Sicht abdecken. Also dann ist es egal, ob das eine 15er Personengesellschaft ist, ob das eine 18er Personengesellschaft ist, die Logik dahinter ist dann doch immer wieder die gleiche. Ja, bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften gibt es natürlich kein Sonderbetriebsvermögen und sowas, aber so dieser Merksatz, das Systemverständnis, das ist eben grundsätzlich mal das Gleiche. Und zu diesen Details wollen wir uns jetzt in dieser Folge nicht zu tief verlieren. Gegebenenfalls mache ich dazu noch eigene Folgen. Wenn du also konkrete Fragen rund um Personengesellschaften hast oder konkrete Fragen generell, dann schreib mir doch gerne auf Spotify. Du findest, wenn du auf den Player drückst und runterscrollst, findest du so ein Feld, wie fandest du diese Folge? Da kannst du mir gerne Feedback reinschreiben. Du kannst mir aber auch gerne Themenvorschläge oder Fragen reinschreiben. Ich sehe das also. Oder alternativ schreibst du mir eine E-Mail an info@kenkeiper.de. Dann werde ich natürlich diese Themen gerne aufnehmen. Also wenn du da jetzt irgendwie konkret ein Thema hast, gerne Bescheid sagen. Ich bin ja, was diese Fachinhalte betrifft, auch noch ein bisschen auch selber am rausfinden, was kann man machen, was kann man nicht machen, was macht über einen Podcast Sinn, was vielleicht weniger. Also insofern, je mehr Input ich habe, desto besser ist das auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, der Merksatz hat dir was gebracht. Merke immer, was bei einem einzelnen Unternehmer, bei einem einzelnen Gewerbetreibenden sein muss, muss auch bei dem Personengesellschafter sein. Das erklärt, warum es Sonderbetriebsvermögen, Sondervergütungen, Ergänzungsbilanzen und dergleichen gibt. Wenn du diesen Merksatz behältst, kannst du auf jeden Fall immer validieren, ist das, was ich schreibe, geht das in die richtige Richtung oder eben nicht. Du kannst dir viel aus der Logik herleiten. Ich hoffe, dir hat diese Erläuterung an der Stelle etwas gebracht, gefallen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine schöne Vorbereitung. Vielleicht sehen wir uns beim Kurzklausurenkurs am 17. April wieder. Würde mich freuen, wenn du jetzt 2024 beispielsweise in die Prüfung gehst. Kurzklausurenkurs, vielleicht an der Stelle noch der kleine Hinweis, da habe ich die Klausur Perry Hotter gestellt. Das ist also eine Umsatzsteuerklausur mit 50 Punkten, 3 Stunden Bearbeitungszeit. Die werden wir am 17. April besprechen. Vielleicht sehen wir uns da. Ansonsten wünsche ich dir aber auf jeden Fall eine gute Zeit, eine schöne Vorbereitung und bis zur nächsten Folge. Bis bald, dein Ken.